Tag, Herr Spreter. Ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen bei dem Interview von Biokultur. Sie sind der Geschäftsführer von dem Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt, also kurz COMBio. Und heute freue ich mich, mit Ihnen über vier Themen zu sprechen. Also einmal darüber, was ist COMBio eigentlich? Dann geht es einmal um die strategischen Felder für biologische Vielfalt auf kommunaler Ebene. Und dann geht es um den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen. Und dann, wenn wir noch Zeit finden, würde ich gerne noch besprechen, da müssen wir schauen, ob wir es schaffen, neue Themen, die sich vielleicht aktuell ergeben in dem Bereich Kommunen und biologische Vielfalt. Genau, und dann starten wir einfach mal. Vielleicht können Sie einmal beschreiben, was COMBio macht und was die Aufgaben von COMBio sind.
Ja, guten Tag, Herr Timaeus. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja.
Ja, es sind viele, viele große Themen, die Sie da ansprechen, die mich persönlich schon sehr lange beschäftigen. Es ist einfach, Thema Biodiversität ist ganz grundsätzlich ein Thema, was, glaube ich, weltweit von ganz hoher Bedeutung hat. Und wir haben uns das Ganze natürlich vor allem auf kommunaler Ebene angeschaut. Und da ist es so, dass viele Kommunen sehr viele Aufgaben haben im Bereich Naturschutz, im Bereich dem Schutz und der Förderung der biologischen Vielfalt. Und es gibt an die 14.000 Kommunen in Deutschland und alle müssen selber überlegen, wie gehen sie da vor. Und dafür ist unser Verein da, dafür ist unser Bündnis da, dass man sagt, nicht jeder muss das Rad neu erfinden, sondern man kann sich einfach miteinander austauschen, man kann Dinge zusammen machen, man kann schauen, wie haben es die anderen gemacht. Und wir als Geschäftsstelle sind eben dabei, lauter Vorbilder zu zeigen, sind dabei, Kommunen, eben die Aktiven vor Ort, eben miteinander zu vernetzen. Und unser Bündnis, das ist inzwischen auch schon recht etabliert, sage ich mal so. Wir sind jetzt 2012 gegründet, also wie viel sind es jetzt schon? 13 Jahre.
Ja.
Wir haben Start und es sind jetzt schon deutlich über 400 Kommunen dabei.
Ja.
Dabei sind fast alle von den großen Großstädten dabei, sage ich mal, Berlin, Hamburg, Köln, Hannover, Frankfurt und noch viele andere, aber auch viele ganz kleine. Und auch einige Landkreise sind dabei. Und gerade für die Kleinen ist es natürlich oft wichtig, so eine Austauschmöglichkeit zu haben, weil die eben auch nicht so das eigene Fachpersonal haben.
Ja, okay, das heißt, Sie haben gesagt, so 400, insgesamt gibt es 14.000, also es sind schon einige, aber da ist durchaus noch Potenzial nach oben, könnte man sagen, oder?
Jein. Es ist so, bei den 14.000, da ist es so, da sind ganz viele, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz haben sie oft Verbandsgemeinden, wo 40 Kommunen dabei sind. Es gibt aber nur eine Verwaltung.
Okay.
Also wenn man das wieder runterrechnet, muss man sagen, ich sag mal, es gibt vielleicht gut 1.000 Stadt- und Gemeindeverwaltungen, in denen wirklich jemand zum Naturschutz arbeitet. Und von denen haben wir schon gut 400 inzwischen dabei. Also ich denke, wir haben schon einen ganz großen Teil davon dabei. Aber das weiß niemand ganz genau, wie viel die wirklich sind. Wo wir noch viel Potenzial haben an neuen, sind tatsächlich die Landkreise.
Ja.
Da haben wir noch nicht so viele dabei und da wäre es schön, wir würden noch mehr gewinnen.
Ja, okay. Vielleicht können Sie noch einmal sozusagen den vielleicht so ein bisschen zurückblicken, den Kontext darauf, wie COMBio gegründet wurde. Und Sie haben ja erklärt, was das macht. Das impliziert das so ein Stück weit, aber nochmal genau den, vielleicht diesen Moment beschreiben, sozusagen dem das Bedürfnis entstand, so ein Bündnis zu gründen auch vielleicht.
Ja, sehr gerne. Also ich selber komme aus einem Naturschutzverband. Ich selber komme von der Deutschen Umwelthilfe ursprünglich. Und dort haben wir immer wieder Projekte gemacht, die Kommunen unterstützt haben, die auch Best Practice gezeigt haben, auch Vernetzung gemacht haben. Aber diese Projekte gingen meistens 2, 3 Jahre, wenn man Glück hatte, mal 5 oder 6. Und dann waren sie vorbei und dann musste man sich was Neues, Innovatives ausdenken.
Ja.
Und so lief eigentlich die ganze bundesweite Unterstützung für Kommunen. Und das ist vollkommen ineffektiv.
Okay.
Und deswegen haben wir uns damals schon mit dem BFN da zusammengesetzt, hatten die Gelegenheit, dass sowieso ein Dialogforum einberufen wurde zur damals ganz neuen Biodiversitätsstrategie, das war 2010, also 2008 ist die alte Strategie gewesen.
Ja.
Und da haben wir dann gesagt, okay, wir fragen jetzt mal die Kommunen, wollt ihr so ein Bündnis, wollt ihr so einen Verein? Und die haben dann, ich glaube, über 200 haben eine Deklaration unterzeichnet, wo die Kommunen gesagt haben, wir wollen biologische Vielfalt schützen und wir wollen so einen Verein, wir wollen so ein Bündnis. Und daraufhin hat dann das BFN gesagt und auch später das Bundesumweltministerium, okay, dann fördern wir das, dann werden wir das unterstützen Und ich bin damals beauftragt gewesen, quasi ein Projekt durchzuführen, um so ein Bündnis zu gründen. Und so hat es dann nachher geklappt. Und das haben wir sehr sorgfältig vorbereitet, sodass 2012 in Frankfurt gleich auf einmal 59 Kommunen dabei waren, schon am ersten Tag, als das Bündnis gegründet wurde.
Okay, also kann man so sagen, so eine Art Verstetigung und Institutionalisierung der Zusammenarbeit von Kommunen.
Ja. Genau. Und
Ja.
da ist jetzt sogar der weitere Schritt dazugekommen. Das Umweltministerium hat inzwischen erkannt, Mensch, das ist wirklich die beste Förderung, um Kommunen zu helfen,
Ja.
zur biologischen Vielfalt. Und deswegen bekommen wir inzwischen auch eine institutionelle Förderung der Bundesregierung. Das ist ein sehr seltener Fall. Das wird wirklich
Ja.
vom Bundestag beschlossen. Bekommen nur ganz wenige Institutionen. Und mit dieser institutionellen Förderung haben wir jetzt wirklich die Möglichkeit, die Kommunen gut zu unterstützen.
Okay, ja, dann kommen wir zu einem nächsten Punkt und zwar sozusagen zu dem, was Kommunen, also sozusagen einerseits, was Kommunen tun können praktisch für biologische Vielfalt, aber auch wo das Potenzial besteht vielleicht. Also ich würde es mal nennen, bezeichnen, strategische Felder für biologische Vielfalt auf kommunaler Ebene. Genau, und da wäre so eine Frage, was sind denn so aus Ihrer, Sie haben jetzt auch schon einiges an Erfahrung gesammelt mit durch die Zusammenarbeit mit den Kommunen, auch in ganz konkreten Projekten. Also aus dieser Erfahrung heraus kann man vielleicht sagen, dass es bestimmte Felder gibt im Bereich der biologischen Vielfalt, wo die Kommunen ja einen besonders großen Handlungsspielraum oder auch einen Hebel haben, wirklich etwas zu erreichen.
Ja, also im Grunde sage ich, Kommunen, die, sage ich mal, damit beginnen, sich wirklich dort zu engagieren. Es ist immer besser, man fängt bei sich selber an, wenn man etwas ändern will.
Ja.
Weil das ist einfach nach außen hin besser, als wenn ich jetzt gleich meinen Bürgerinnen und Bürgern irgendwas vorschreiben will, aber meine eigenen Flächen sehen nicht gut aus. Das geht
Ja.
eigentlich nicht, sondern ich muss deswegen gucken, dass ich die Flächen, die ich selber besitze, erstmal so pflege, dass ich die möglichst naturnah pflege, naturnah weiterentwickle.
Ja.
Und da kann ich anfangen. Und wenn ich
Ja.
diese Grundlage erreicht habe, sage ich mal so, dann kann ich da weiter rausgehen. Dann kann ich mir natürlich die Bauleitplanung anschauen, inwieweit gibt es dort Möglichkeiten, ja, Bebauungspläne so zu gestalten, dass sie auch so naturnah wie möglich eben sein können, sage ich mal so. Und ich kann auch in den Außenbereich reingehen. Ich kann auch in die Landwirtschaft zum Beispiel reingehen. Dort läuft ganz viel über Kooperation. Das geht nicht ohne Landwirtinnen und Landwirte, um mit denen gemeinsam dort viel erreichen zu können. Und ich kann im Grunde jedes einzelne Feld durchgehen. Und ganz wichtig ist natürlich auch noch die Umweltbildung, einfach auch die Zusammenarbeit mit den eigenen Bürgerinnen und Bürgern in diesen Bereichen. Da haben Kommunen eine ganz große Aufgabe, weil sie sind die, die am nächsten an der Bürgerschaft dran sind.
Okay, wenn wir es jetzt nochmal ganz konkret machen, das war jetzt die eigenen Flächen. Was bedeutet das jetzt bei, sag ich jetzt mal, es gibt ja, also bei den, zum Beispiel Ihren Mitgliedskommunen, was sind das dann für Flächen, also die da in Frage kommen? Also, genau.
Ja, also das eine sind erstmal natürlich die ganz klassischen Grünanlagen. Das sind, sage ich mal, Parks, Spielplätze und unterschiedlichste Räume. Da ist es so, die werden natürlich stark von Menschen genutzt. Deswegen kann man da nicht nur Wildwuchs lassen, sage ich mal
Ja.
so. Das funktioniert nicht. Sondern man
Ja.
muss sich ganz genau überlegen, welchen Raum brauchen die Menschen, welchen Raum brauchen sie selten, welchen Raum häufig. Und die Menschen müssen auch sehen nachher, da wird nicht einfach nur irgendwas irgendwie wachsen gelassen, sondern die Besucher müssen merken, da ist eine Struktur dahinter, da denkt sich
Ja.
jemand was dabei.
Ja.
Und am besten tut man Änderungen auch öffentlichkeitswirksam begleiten. Und dann kann man da schon ganz viel ändern. Und das geht auch einher mit Umweltbildung, weil da kommen die Menschen hin. Und das funktioniert. Also das ist so der allererste Raum. Der zweite große Raum ist das Straßenbegleitgrün. Da gehen Menschen wenig hin, aber eben Autos. Und deswegen hat das auch so seine Spezialität. Diese werden in der Regel heutzutage nur gemulcht, sage ich mal, mit minimalstem Aufwand. Man kann aber dort, hat aber dort natürlich ein Riesenpotenzial für die Biodiversität was zu tun. Und gesehen werden diese Flächen durchaus optisch, macht das auch für die Menschen sehr viel aus, auch sehr viel Positives. Ja, und dann haben wir noch die Friedhöfe. Das ist noch ein ganz wichtiger Bereich. Durch die Änderung in der Bestattungskultur, weil braucht man heute einfach nicht mehr so viel Platz auf den Friedhöfen. Dort wurde aber früher sehr viel Platz ausgewiesen, weil damit gerechnet wurde, dass der benötigt wird. Das kann auch nicht so einfach wieder zurückgewiesen werden. Also da wird nicht so einfach heute bebaut. Und deswegen sind das relativ große, ziemlich unberührte Flächen, die in vielen Städten und Gemeinden zur Verfügung stehen, wo man jetzt sehr schön mit Biodiversität arbeiten kann und dort sehr schöne Flächen anlegen kann.
Ja, genau. Also zu diesem Aspekt fällt mir ein, es gab ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, eine Studie von der Universität Duisburg-Essen zusammen mit einer biologischen Station, wo die Pflanzenvielfalt untersucht wurde. Ich glaube, war das auf circa 50 Friedhöfen im Ruhrgebiet. Und da war sozusagen das Ergebnis auch, dass die, also dort wild vorkommenden Pflanzen, sozusagen
Ja.
repräsentieren über 50% der Artenvielfalt in diesem Gebiet sozusagen. Genau, also jetzt auch, das zeigt auch, dass sozusagen dort ja ein besonders hohes Potenzial an biologischer Vielfalt vorliegt. Genau, und dann, ja, okay. Das heißt aber auch, wenn wir jetzt in den Außenbereich gehen, zum Beispiel also im Bereich der Landwirtschaft oder auch des Forstes, haben dann die Kommunen meist weniger, also diese Grünflächen, die städtischen, befinden sich ja überwiegend im Innenbereich, oder? Und
Ja, bis so zu den Ausfallstraßen, Stadtrand natürlich auch, da gibt es auch eine ganze Menge. Im Außenbereich Wald und Landwirtschaft ist es durchaus auch so, dass die Kommunen eine ganze Menge Flächen selber besitzen. Also es gibt also auch in der Landwirtschaft zum Beispiel werden viele Flächen verpachtet. Da kann man über die Pachtverträge natürlich ins Gespräch kommen mit den Landwirtinnen und Landwirten, wie man das Ganze bewirtschaftet. Da gibt es Möglichkeiten, Auflagen zu machen oder auch Erleichterungen zu machen. Und Kommunen sind zum Teil sehr große Waldbesitzer.
Da gibt es auch
Und
tatsächlich Kommunen, die große Waldbesetzer sind, ja.
sehr, sehr große Waldbesitzer. Also das ist schon, also eine Stadt, ich glaube Augsburg hat über 10.000 Hektar, also das ist wirklich, das ist nicht ein bisschen, sondern Kommunen gehören zu den richtig großen Waldbesitzern. In Deutschland natürlich erstmal auch der Bund und die Länder und dann gibt es auch einiges an Privatwald, aber der Kommunalwald ist schon bedeutend in Deutschland.
Das wäre noch ein weiteres spannendes Feld, was ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt hätte. Also, wie gesagt, mein Fokus lag immer so ein bisschen auf den Grünflächen. Aber genau, wenn jetzt Augsburg da auch so ein interessantes Beispiel ist. Und ja, ich hatte mir so ein bisschen Gedanken gemacht, sozusagen, wie man sich strategische Handlungsfelder aussucht. Und ich hätte sozusagen jetzt mal eine These, die ich einfach mal in den Raum stellen würde. Also wie man strategische Handlungsfelder ableitet. Und zwar so aus drei Faktoren. Das eine wäre sozusagen der Handlungsspielraum, den eine Kommune hat. Also jetzt zum Beispiel Zugriff auf bestimmte Flächen, weil sie eben jetzt kommunale Wälder haben oder die Grünflächen oder auch vielleicht kommunale landwirtschaftliche Flächen. Das andere wäre, sage ich mal, das so auf einer Fläche vorhandene Potenzial von biologischer Vielfalt. Also wenn man zum Beispiel auf dem Stadtgebiet besonders wertvolle Gebiete sind, dann ergibt sich hieraus auch, sage ich mal, eine Handlungsnotwendigkeit oder wenn besonders große Flächen da sind. Und dann als letzten Aspekt sozusagen auch die Probleme, die teilweise Biodiversität erzeugen, weil ich sage mal, also meist ist Biodiversität wird ja positiv gedeutet sozusagen, aber es gibt ja auch eben Aspekte von Organismen, die eben Konflikte erzeugen können, wie zum Beispiel invasive Arten. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das ähnlich sehen oder wie sozusagen, wie suchen sich, nach was für einem, sag ich mal, Muster können sich Kommunen jetzt, sag ich mal, die strategischen Felder sozusagen schlau aussuchen halt.
Ja, also ich würde es noch ein bisschen erweitern, sage ich mal, den Handlungsfeld. Also jetzt zum Beispiel jetzt hier ist es, sind es natürlich erstmal natürlich gibt es erstmal die eigenen Flächen, dann gibt es die Bauleitplanung, die haben Sie ja auch schon genannt, wo es eben schon ein bisschen geringer wirkt. Ganz wichtig ist so die Multiplikatorwirkung von der Kommune tatsächlich. Also, dass der Einfluss, den die Kommune durch ihr Vorbild wirken oder andere Anreizmaßnahmen auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger hat, der ist gewaltig und ich glaube sehr wichtig. Bundesweit und auch natürlich auf Unternehmen, sage ich mal, oder auch auf Landwirtschaft. Da ist die Kommune ein ganz wichtiger Player. Und da würde ich sagen, das ist nochmal ein ganz wichtiges strategisches Handlungsfeld, ist wirklich diese Multiplikatorwirkung.
Haben Sie ein Beispiel dafür, wie das funktioniert, diese Multiplikatorwirkung?
Also die schönste, einfachste Multiplikatorwirkung ist die, Sie zum Beispiel im Straßenbegleitgrün ein nachhaltiges Staudenbeet anpflanzen und sie merken nach ein paar Jahren direkt daneben in den Gärten stehen plötzlich die gleichen Pflanzen und es ist ihnen nachgemacht worden. Habe ich so ganz, ganz direkt auch schon gesehen. Also sag mal, wenn man aufmerksam rumläuft und wenn Kommunen uns was zeigen, da sieht man das. Und dadurch verändern sich Dinge. Also man muss ja sehen, so Menschen haben in der Regel so Bilder. Bilder im
Ja.
Kopf, wie sieht schönes Grün aus?
Ja.
Und da hatte ein Mensch in den 50er Jahren oder noch früher völlig andere Bilder im Kopf, wie wir das heute schon haben.
Ja.
Und das verändert sich laufend.
Ja.
Und da wirken Kommunen zum Teil ganz bewusst mit,
Ja.
indem sie sagen, okay, ja, wir wollen hier biologische Vielfalt fördern, begleitet das möglichst noch mit Öffentlichkeitsarbeit und am besten noch mit einem Schild, dass das was erklärt. Und plötzlich werden die Flächen ganz anders gesehen von
Okay,
den Menschen.
ja.
Und das ist eigentlich, dann haben wir eigentlich wirklich, da haben wir den nachhaltigsten Gewinn
Ja.
erreicht, wenn Menschen anfangen, Flächen anders zu empfinden und anders zu sehen. Also zum Beispiel, es ist eine Frage, ob ich eben etwas nur als unordentlich wahrnehme oder ob ich die Vielfalt der verschiedenen Pflanzen und Tiere dort sehe. Das
Ja.
ist eine ganz unterschiedliche Wirkung und das verändert sich auf jeden Fall.
Ja.
Aber es geht in verschiedenste Richtungen. Also in der Gegenrichtung ist zum Beispiel die Schottergärten, die waren auch zum Teil einfach Mode
Ja.
oder sind zum Teil noch Mode. Und da ist ein anderes Bild plötzlich ja, en vogue geworden. Und da müssen wir dagegen arbeiten, sage ich mal,
Ja,
welche besseren Bilder dagegen kommen, weil bei den
ja.
Schottergärten eben nicht viel Platz für die biologische Vielfalt ist.
Ja, okay. Ja, vielleicht kommen wir zu dem, das hatten wir jetzt auch schon angerissen, aber sozusagen dem Thema, sag ich, Lernen und Zusammenarbeit mit anderen Kommunen. Vielleicht können Sie einfach mal noch oder können Sie ein paar besonders beispielhafte Kommunen nennen oder auch Projekte aus Kommunen, die besonders interessant und vorbildhaft sind?
Ja, also so eine der beispielhaften Kommunen in Deutschland, die haben auch schon sehr viele Vortragen gemacht, das ist Bad Saulgau. Also ziemlich im Süden der Republik, im südlichen Baden-Württemberg. Und da habe ich schon auch ein bisschen so den Hintergrund, da hat man einfach gemerkt, da gab und gibt es noch seit langer Zeit eben einen Umweltbeauftragten, der da sehr engagiert ist, gute Ideen hat und auch seine Sachen gut verkaufen kann, muss ich mal so sagen. Und dann gibt es einen Stadtgärtner dort, der sehr interessiert ist, der sich sehr viele Dinge selber beigebracht hat, gerade zum naturnahen Gärtnern, wo man das noch fast nirgendwo lernen konnte. Der hat davon nichts in der Ausbildung gelernt, hat er mir gesagt. Also alles, was er heute weiß, ist durch Ausprobieren und irgendwo extern sich Wissen holen und so weiter und heute aber gigantische Kenntnisse habe. Und dann auf der anderen Seite, das ist das glückliche Umstand, den eben auch lange Zeit eine Bürgermeisterin hatte, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, aber auf jeden Fall lange Zeit sehr von der Politik unterstützt wurde, also einfach Rückendeckung bekam. Die mussten nicht viel machen, aber die mussten Rückendeckung dafür haben. So, und die haben es jetzt geschafft, die haben praktisch, Bad Saulgau ist praktisch komplett naturnah, wird das gepflegt und bewirtschaftet. Die Sachen, die haben ziemlich alles genutzt und gemacht, was geht in einer kleinen Kommune. Also hat Grenzen, es ist eine kleine Kommune, aber das ist doch schon relativ komplett, was die geschafft haben in ihrem eigenen Grün, aber auch im Umland, was die da alles vorzuweisen haben. Und das ist ganz wichtig, solche Sachen hängen immer an Personen. Das merkt man. Und man muss solchen Personen den Rücken stärken. Und oft ist es so, manchmal gibt es nur eine Person. Und die kommt da nicht durch, weil sie eben von anderen nicht unterstützt wurden. Das Tolle dort ist, das habe ich eben gemerkt, da gehen eben Personen Hand in Hand und das ist auch für andere Kommunen wichtig, dass man so ein paar Personen findet, die sich gegenseitig unterstützen und dann funktionieren solche Dinge.
Okay, also in dem Fall wäre das sozusagen, sag ich mal, einerseits die praktische Ebene, also dann, sag ich mal, die verwaltungstechnische Ebene und dann aber auch die politische Ebene, ne? So diese drei
Genau.
Elemente, ja.
Genau, und dann natürlich die Bürgerschaft,
Und die
ehrenamtlich
Bürgerschaft,
Leute,
ja.
die dann noch mitgenommen werden, war jetzt bei denen, glaube ich, gar nicht so bedeutend, zum Teil schon, wurde dann aber später auch bedeutender. Also, und es gibt andere Kommunen, da ist der ehrenamtliche Bereich auch ganz arg wichtig, auch initiativ wichtig, muss ich sagen.
Und gibt es vielleicht auch internationale Beispiele, die aus denen man besonders lernen könnte oder die besonders hervorzuheben sind? Also ich sage mal, es gibt ja so
Ja.
praktische Beispiele aus der Verkehrspolitik, die genannt werden, sind dann öfters mal Kopenhagen oder Paris. Gibt es
Genau, also
sowas in der Art vielleicht
Paris
auch
kann man zum
für?
Beispiel nennen, wenn es um Dachbegrünung und Ähnliches geht. Paris hatte schon, es gab ja eine Phase, wo Grün sehr in war in Frankreich. Die ist jetzt leider auch schon eher zu Ende gegangen, aber eine Phase war das sehr wichtig und da man in Paris am Boden kaum noch Platz hatte, sind die sehr oft aufs Dach gegangen und da haben die fantastische Projekte gemacht. Allerdings kann man die oft schlecht imitieren, weil die halt auch fantastisch teuer sind. Was sie alles dort installiert haben. Da gibt es natürlich tolle Sachen. International, was zum Beispiel, wo es zum Beispiel einige Vorbildprojekte gibt in Schottland. Die haben das Thema Environmental Justice, also bei uns Umweltgerechtigkeit, schon relativ früh auf dem Schirm gehabt und gesehen, dass gerade in sozial benachteiligten Quartieren es sehr wichtig ist, viel Grün zu haben und das auch mit biologischer Vielfalt kombiniert. Das ist zum Beispiel ein Bereich, der auch vom internationalen Bereich kommt, also aus dem sozialen Bereich quasi da auch mit reindrückt. Ansonsten, so wie wir, sage ich mal, hier Stadtnatur, biologische Vielfalt in der Stadt benennen, ich glaube, da ist Deutschland sogar relativ weit vorn, sage ich mal so. Liegt vielleicht auch daran, wir sind eben auch ein sehr verstädtertes Land, sage ich mal so. Also wir haben nicht so viel Umland. Von dem her liegt es auch nahe in Deutschland, dass man sich natürlich den Städten selber auch widmet. Grundsätzlich ist das Thema Grün ist auf der ganzen Welt in allen Großstädten sehr wichtig, also in Singapur ist zum Beispiel auch noch so ein Beispiel, ein internationales Beispiel. Die haben es auch, also die haben sehr strenge Regeln. Da wird wirklich auch jede Einzelpflanze, die in der Innenstadt ist, wirklich noch geschützt. Und die haben fantastisch, also die haben einen richtigen kleinen Dschungel mitten in Singapur, eben auf ganz engstem Raum, sage ich mal so, und investieren da auch unglaubliche Summen. Also sowas, solche Beispiele findet man überall, aber auch das natürlich eben ähnlich wie in Paris schlecht übertragen auf deutsche Städte mit deutschen Kommunalhaushalten. Das ist eher das Schwierige. Es gibt die großen Großstädte mit riesigen, sehr teuren Vorbildprojekten. Bei den kleineren Kommunen ist das eher selten weltweit. Also soweit ich es kenne, ich habe jetzt auch keinen globalen Überblick.
Klar. Vielleicht dann das Thema soziale Gerechtigkeit hatten Sie gerade mal angesprochen. Genau, also das wäre noch so eine Frage, die ich auch hätte, ob das sozusagen genau, biologische Vielfalt in der Stadt, ist das eher eigentlich ein Thema, was, sage ich mal, so für Eliten wichtig ist, oder hat das, oder spielt das eben auch eine Rolle, wichtige Rolle für Menschen, die eben benachteiligt sind in den Städten? Oder genau, dieses Thema soziale Gerechtigkeit, wie kann man das da mitdenken halt?
Also ich sage mal, der Baum vor der Haustür, der ist jedem Menschen wichtig. Also die eigene Umgebung direkt um meinen Wohnort, die hat für jeden Menschen eine große Bedeutung und sie hat sogar zum Teil fast noch eine größere Bedeutung. Wenn ich keinen eigenen Garten habe, keine eigenen Möglichkeiten habe, dann bin ich noch viel abhängiger von öffentlichem Grün, von den Orten, an die ich hingehen kann. Von dem her ist das eigentlich universell. Also jeder Mensch braucht Grün in seiner Umgebung, um gesund leben zu können. Das ist auch ganz klar belegt. Da gibt es unzählige Studien inzwischen dazu, wie stark dieses Thema Grün und Gesundheit zusammengeht.
Zusammenhängt.
Und
Also das ist jetzt der Bedarf sozusagen, ne? Aber wie ist es mit der
aber es ist
tatsächlichen,
durchaus,
aber wie ist
aber
es
es
mit
ist
der...
auch die Wahrnehmung. Es ist auch die Wahrnehmung. Also durchaus auch in diesen Quartieren wird das stark wahrgenommen.
Okay, aber ich
Nur
meine,
wird da oft weniger über biologische Vielfalt geredet, sondern natürlich
okay, nicht
mehr
mit diesem
über das
Be
Grün, über
Okay,
die
ja.
Bäume und so
Ja,
weiter. Da
okay.
wird auch nicht der globale, da wird nicht so viel über den globalen Artenschutz oder ähnliches geredet, aber über das ganz konkrete Grün und dann auch durchaus die ganz konkreten Blumen, Bäume, Gehölze in der Umgegend, das wird von allen Leuten, sage ich mal,
Okay,
wahrgenommen.
also ja, im Sinne davon, dass es wichtig ist, aber zum Beispiel oder ist das vielleicht auch ein Thema tatsächlich von sozialer, schon tatsächlich auch Ungerechtigkeit, dass Grünflächen eben ungleich verteilt sind. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus
Klar.
der St ich komme aus der Stadt Essen. Also spreche jetzt auch hier gerade aus dem Essener Süden, wo ich das Interview aufnehme. Und das ist auf jeden Fall würde ich sagen, privilegierte Bereich, der sehr grün ist. Während zum Beispiel, also im Essen ist das wirklich sehr krass. Dann gibt es so ein also südlich der Innenstadt ist es relativ grün, nicht unbedingt immer, aber in großen Teilen. Und nördlich, und da wohnen halt auch die besser situierten Menschen. Und im nördlichen Bereich, da gibt es auch natürlich Grün, das ist jetzt nicht so ganz pauschal sagbar, aber in der Tendenz kann man schon sagen, denke ich, weniger Grün, und da leben doch eher die nicht so gut situierten Menschen. Also würde ich jetzt mal sagen, für Essen könnte man schon das Statement machen, dass es hier eine Ungleichverteilung und auch eigentlich Ungerechtigkeit gibt, würde ich sagen.
Ja, also erstmal grundsätzlich ungerecht, also man kann es noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben. Wir haben ja, es gibt ja einige Übersichten, zum Beispiel über die Lebenserwartung in verschiedenen Stadtteilen in Deutschland. Und wenn man sich die ansieht, dann sieht man, dass es gewaltige Unterschiede gibt, wie alt die Menschen in den einen Quartieren werden oder in anderen Quartieren. Das jetzt zu erforschen, wo da ganz genau überall bis aufs Komma die Ursachen sind, das ist nicht so einfach. Aber man kann auf jeden Fall durchaus belegen, dass die Grünversorgung einen sehr hohen Anteil daran hat. Also es gibt zum Beispiel eine Studie aus Holland, wo nachgewiesen wurde, dass es schon einen großen Unterschied macht, ob man, wenn man aufs Fenster schaut, auf eine Betonwand schaut oder ob man auf eine Fassadenbegrünung sieht. Das hat schon einen klaren Einfluss auf meinen Herz-Kreislauf und im Endeffekt auch auf meine Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Herz-Kreislauf-Erkrankung bekomme, weil mich das eine entspannt und das andere in mir Stress auslöst. Das, solche Dinge kann man nachvollziehen und deswegen ist das natürlich, es ist ein ganz großes soziales Thema, eigentlich schon immer. Also das ist ein soziales Thema aus dem 19. Jahrhundert, wenn man so will.
Ich
Wo
glaube,
das
das
immer schon
wäre
besprochen wurde.
fast für sich nochmal ein eigenes Thema, wo
Genau,
man nochmal
ja.
wirklich tiefer reingehen könnte. Vielleicht können
Ja.
wir auch dann, genau, können wir die Studie verlinken dann. Genau, also das finde ich auch nochmal ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Genau, kommen wir jetzt sozusagen mal noch zu einem weiteren Thema. Genau, dann noch zu einem Aspekt, der dazu noch wichtig ist, sozusagen, wo können eigentlich Kommunen besonders, sag ich mal, gut zusammenarbeiten oder voneinander lernen. Es gibt ja so verschiedene Bereiche, also zum Beispiel Wissensaustausch und Transfer, also wenn es zum Beispiel um ökologische oder naturnahe Grünflächenpflege geht, zum Beispiel, dass man eben Wissen austauscht. Ich weiß nicht, wie pflegt man das, wie sind die Techniken, welche Maschinen braucht man, ökologische Kenntnisse, genau, solche Dinge. Es gäbe aber zum Beispiel auch noch, vielleicht gibt es auch noch andere Aspekte, zum Beispiel das Anstoßen eben gemeinsamer Entwicklungen, weil vielleicht ja manche, also dass quasi Neues entwickelt wird, aber dadurch, dass sich eben auch tatsächlich Kommunen zusammenschließen, dass da, sag ich mal, eine größere Nachfrage und Bedarf auch entsteht, neue Dinge vielleicht zu entwickeln. Genau,
Ja.
verschiedene Bereiche.
Also zum Thema Austausch, sage ich mal, das erste ist mal Mitglied bei Combio werden.
Ja.
Das ist, sage ich mal, die sinnvollste Maßnahme und sich
Ja.
dort wirklich auch aktiv einbringen,
Ja.
weil tatsächlich dieser Wissensaustausch, wir fangen jetzt, wir machen jetzt dieses oder jenes, wie habt ihr das gemacht? Das ist unglaublich hilfreich. Also
Ja.
gerade wenn man Dinge ändern will, vor allem ist es ganz
Ja.
arg wichtig, weil das wird dann immer kritisch beäugt, sowohl von Bürgerschaft wie Politik und dann müssen die Dinge möglichst gleich klappen. Man hat meist
Ja.
oft nicht die zweite oder dritte Chance,
Ja.
sondern wenn die Wiese halt überhaupt nicht angeht, wenn ich die ansehe, dann ist das dumm. Dann kann es sein, ich darf meine zweite gar nicht mehr so schnell ansehen.
Ja.
Und da geht es um ganz viele Themen, auch Öffentlichkeitsarbeit und vieles andere.
Ja.
Wie geht man nach außen? Im Moment wird vieles parallel entwickelt in
Ja.
Kommunen. Deswegen sage ich mal, da ist der größte Teil. Natürlich kann man auch in ganz praktische gemeinsame Bereiche gehen, also bis zum, sage ich mal, so eine Art Maschinenring aufzubauen, für mehrere kleine Kommunen, die man dann nutzt. Das hat natürlich alles seine Grenzen, sage ich mal so. Also das ist, weil das muss dann eben auch alles funktionieren
Ja.
in den Kommunen. Aber da sind Kommunen eigentlich auch ganz erfahren. Also zum Beispiel gibt es ja Landschaftspflegeverbände in verschiedenen oder Biostationen, die Ähnliches machen. Die sind im Grunde sind es ja auch kommunale Bündnisse, die dahinter stehen und denen man dann solche Aufgaben geben kann und die solche Technik bekommen können. Also solche Möglichkeiten zum Beispiel sind, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Okay, ja. Und Bereich Digitalisierung, ist das auch ein Thema? Oder also ich sage mal zum Beispiel, also digitale Systeme zum Erfassen von Grünflächen, ja.
Ja, ist ein großes Thema natürlich. Also die Digitalisierung der ganzen Grünflächenpflege, aber auch, also ja, also natürlich ein Baumkataster, sage ich mal, ist so das allererste. Und natürlich
Ja.
dort das Einbringen, also das läuft eigentlich überall. Es ist immer nur
Ja.
die Frage, unter welchem Hintergrund läuft das Ganze. Geht es nur darum, das Ganze zu optimieren und vielleicht sogar nur Geld zu sparen? Also solche Digitalisierung gibt es auch.
Ja.
Und im Optimalfall geht es natürlich darum, tatsächlich meine Qualität zu verbessern hinsichtlich der Pflege in Richtung biologische Vielfalt. Das
Ja.
ist natürlich das, was wir uns wünschen. Und da kann die
Ja.
Digitalisierung durchaus sehr hilfreich sein.
Okay, vielleicht kommen wir da gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Genau, jetzt komme ich nicht mehr zum letzten Themenbereich und zwar, ich würde
Ja,
es mal
klar.
nennen, neue Themen oder Emerging Topics. Also ja, gibt es vielleicht aus Ihrer Sicht, gibt es wichtige neue Themen in dem Bereich biologische Vielfalt auf kommunaler Ebene, die sich halt gerade ergeben? Ja.
Ja, also gut, was tatsächlich gerade neu ist, was man begegnen muss, sage ich mal, das sind Themen wie eingewanderte Arten zum Beispiel.
Ja.
Also ich spreche jetzt von der Tigermücke und auch von vielen, auch von manchen Pflanzenarten und anderem. Also zum Beispiel bei der Tigermücke haben wir einfach einen Konflikt. Aus der einen wenn man die zurückdrängen will, muss man eigentlich dafür sorgen, dass es Insekten schwer haben in einer Kommune, indem man möglichst viele Gewässer abdeckt und eigentlich nicht mehr öffnet. Wenn ich aber Insekten fördern will, wo wir eigentlich jahrelang ein Insektenschutzprogramm hatten auf Bundesebene und sehr viel getan haben, dann brauche ich so viele Wasserstellen wie möglich. Da haben wir einen ganz aktiven Konflikt. Und der wird eher stärker die nächsten Jahre. Das heißt, wir haben auf der einen Seite wollen wir die Biodiversität fördern und auf der anderen Seite haben wir aber invasive Arten, die wir zurückdrängen wollen. Und das ist ein Konflikt, den wir in ganz vielen Bereichen auch bekommen werden. Oder ja, oder natürlich so Tiere, was weiß ich, wie den Waschbären, der sich überall breit macht und sehr viele andere Arten gefährdet oder viele, wo man auch überlegen muss, und der zum Teil bis tief in die Städte auch einwandert und auch dort in den Gärten, auch in der Stadtnatur, also, sage ich mal, oft biologische Vielfalt gefährdet, aber gegen den kaum etwas zu tun ist. Und so ist es mit vielen anderen invasiven Arten. Und das sind so Themen, wo ich schätze, dass wir in ein paar Jahren viel mehr noch über sowas sprechen werden.
Also vor allem dann auch vor dem Hinblick des Klimawandels auch noch und ja.
Ja, also ein Bereich. Es gibt
Ein
natürlich noch
Bereich,
mehr
ja
Sachen.
genau.
Genau.
Okay. Vielleicht
Aber da bin ich
eine.
mir sicher, das wird mehr. Ja?
Ja, okay, vielleicht ein Bereich, den ich noch hätte sozusagen, oder wo ich mir auch ein bisschen Gedanken mache, ist einerseits sozusagen, also Biodiversität, da geht es ja meist um Schutz einheimischer Arten. Das Thema Klimaanpassung, wenn man jetzt auch mal hier auf das Straßengrün guckt, zum Beispiel bei den Bäumen, da geht es ja darum, halt eben zum Beispiel die Straßenbäume anzupassen an neues Klima. Und das kann ja, könnte ja unter Umständen auch bedeuten, dass ich mal überlege, eben Bäume anzupflanzen, die vielleicht jetzt hier nicht einheimisch sind, in der Kommune, oder sag ich mal, in der Kommune oder, weiß nicht, 300 Kilometer drumherum oder weiter, oder die kommen aus dem Mittelmeergebiet oder vielleicht aber auch ganz woanders her sozusagen. Genau,
Genau.
da ist die. Ja, also wie passt das zusammen? Also der Schutz, sage ich mal, unserer einheimischen Vielfalt, aber auch mit der Anpassung an eine ungewisse Zukunft und ja.
Ja. Also ich sag's mal so, also der beste Schutz einer ungewissen Zukunft bei Bäumen ist erstmal der, möglichst viele verschiedene Baumarten zu pflanzen. Das ist eigentlich, das ist erstmal das ist die beste Möglichkeit, etwas zu tun, und zwar durchaus auch Einheimische, weil vieles eben gar nicht so sicher ist, wie das dann wirklich in 10, 20, 30 Jahren ist, welcher Baum denn da wirklich besteht oder nicht besteht. Das geht gegen manches Ideal von, sage ich mal, vielen Architekten, die vor ein paar Jahrzehnten immer gerne die eine Baumart hatten, die sich durch die ganze Straße ziehen soll. Und wenn es mit der halt nicht mehr weitergeht, dann ist das halt für die Straße eine Katastrophe. Und das geht ja, wir haben ja auch nicht nur die Klimaanpassung, wir haben vor allem auch verschiedenste Krankheiten, Pilze, die verschiedene Baumarten gefährden, die gerade auch invasiv eingeführt werden. Das heißt, es kann passieren, man bekommt da den falschen Pilz, den falschen Käfer in die falsche Straße rein. Und wenn Sie da eine Baumart haben, kann das sein, die ist plötzlich in wenigen Monaten oder Jahren komplett kaputt. Das heißt, wir brauchen diese große Diversifizierung, dass wir aufpassen, dass wir wirklich auf die Zukunft vorbereitet sind, indem wir möglichst viele verschiedene Baumarten in die Kommunen reinbringen.
Und ja, dies könnte dann auch mal Bäume beinhalten, sozusagen, die jetzt nicht einheimisch sind, aus Ihrer Sicht.
Natürlich auch Nicht-Einheimische, wobei man hier eben unterscheiden muss. Wirklich zwischen dem asiatischen Hybriden, wo ich sage, der bringt möglicherweise überhaupt nichts, der hat mit unserer biologischen Vielfalt einfach gar nichts zu tun, ist möglicherweise potenziell selber invasiv. Und einer Baumart, die, sage ich mal, in benachbarten Klimaräumen wie dem Mittelmeerraum oder sowas seit Jahrzehnten eigentlich das gut kann, die ich hier reinbringe. Und dann muss ich natürlich auch unterscheiden in Deutschland. Ich habe ja in Deutschland sehr unterschiedliche Klimaräume. Also es ist ein Riesenunterschied, ob Sie in einem Mittelgebirge, in einer kleinen Kommune einen Straßenbaum pflanzen oder in der Innenstadt von Karlsruhe, Frankfurt, Köln oder sonst was. Das muss man schon berücksichtigen. Wir haben nicht den einen Klimaraum in Deutschland. Und deswegen braucht man einen asiatischen Hybriden bestimmt nicht hier im Mittelgebirgsgebieten oder sowas reinpflanzen. Da gehört er absolut nicht hin und den braucht man da auch nicht. Aber da geht das mit den Einheimischen noch ziemlich lang.
Also ich hatte jetzt neulich noch mal eine Studie gelesen, das war von dem IDIF, das ist das Biodiversitätsforschungszentrum in Leipzig. Genau, und da hatten die untersucht sozusagen, wie also Neobiota oder Neophyta, also Pflanzen sozusagen, die hier zugewandert sind. wie die sich, wie die interagieren mit überwiegend Insekten, die diese fressen sozusagen. Und da kam mehr oder weniger raus, dass am Anfang sind diese nicht so eingebunden in diese ökologischen Netzwerke, werden also quasi nicht gefressen von Käfern und anderen Insekten. Und mit der Zeit ändert sich das aber. Also dann zunehmend sozusagen werden die dann angenommen von den heimischen Insekten und werden von diesen dann auch konsumiert. Das war so, ich mache es jetzt mal ganz einfach, ne?
Ja.
Ja, genau. Also wie so eine Art Anpassung, die über die Zeit stattfindet.
Das ist ja möglich. Also kenne ich nicht die Studie, muss ich
Ja.
sagen. Wünscht man sich natürlich so, wobei natürlich der Ausgang es besser ist. Man schaut vorher schon, wer schon möglichst weit hier angepasst ist.
Ja.
Da gibt es eine Schweizer Studie, die das relativ ausführlich gerade untersucht. Aber auch hier muss man eben immer gucken, welche Arten gucke ich, wie finde ich das überhaupt raus, wie funktioniert das wirklich in der Praxis. Also da gibt es auch noch viele offene Fragen.
Ja.
In dem Bereich, ja, da bin ich gespannt, was die Zukunft bringt, sage ich mal so. Also
Okay.
grundsätzlich, natürlich wird es hier neue Arten geben, aber man muss das auch nicht mehr beschleunigen, als es nicht von alleine kommt, sage ich mal
Okay.
so.
Okay, vielleicht dann jetzt die abschließende Frage, die wir auch schon mal hatten, jetzt sozusagen, können denn neue Technologien bei der Förderung von Biodiversität in Kommunen helfen? Genau, das hatten wir schon mal angerissen jetzt, aber vielleicht können wir das noch mal ganz kurz ein bisschen ausführen.
Ja, also ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel. Also zum Beispiel mit großem Interesse verfolge ich gerade, dass es inzwischen die Möglichkeit gibt, man nimmt einfach einen Genabdruck von einer Blüte, sage ich mal
Ja,
so, und
ja.
kann dann später daran rausfinden, welche Insekten waren auf der Blüte. Und
Ah.
solche Möglichkeiten kann natürlich sein, dass uns das sehr viel im Bereich Monitoring weiterbringt. Also gerade im
Ja.
Bereich Monitoring, auch mit Luftbilder, Satellitenbilder und so weiter, da
Ja.
gibt es eine Menge, was uns viel bringen kann. Und insgesamt ist es natürlich die ganze Kommunikation, das ganze Wissen wird immer mehr, immer besser verbreitet, sage ich mal so.
Ja.
KI, kann da auch durchaus auch helfen. Es ist halt einfach viel leichter, sich Wissen zu beschaffen als vor Jahren. Man muss natürlich gucken, dass das wirklich auch das richtige Wissen und qualitativ auch das Wissen auch weiterhin die Qualität hoch bleibt. Das sieht man ja genau bei der KI, ob die
Ja.
wirklich eben das dann auch wirklich als Antworten gibt, was hilfreich ist oder nicht. Dafür sind
Ja.
auch nicht zuletzt auch wir da. Das ist ja auch unser Job. Unser Job ist es vor allem, Wissen zu verbreiten und nach dieser
Ja.
Qualität auch innerhalb dieses Wissens zu bewerten. Und das wird
Ja.
eigentlich immer wichtiger. Aber wir haben da immer mehr Möglichkeiten.
Ja. Okay, alles klar. Ja, dann vielen Dank, Herr Sprecher, für dieses Gespräch. Und
Ja, vielen Dank,
genau.
Herr Timäus.
Ja. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.